ARD.
Frohe Weihnachten, Eneas.
Frohe Weihnachten, Charlotte.
Verrückt. Jetzt ist fast vorbei eigentlich, ne?
Mittendrin.
Kannst du noch laufen oder liegst du?
Wie feierst du Weihnachten?
Im Liegen.
Im Liegen. Bei mir ist alles super. Ich habe die Feiertage sehr genossen und es geht ja noch wunderbar weiter.
Das ist richtig.
Hier bei Fakt ab, eine Woche Wissenschaft.
Genau, und ich habe direkt eine sehr wichtige weihnachtsbezogene Frage. Was ist dein Weihnachtslieblingslied? Hast du eins?
Last Christmas.
Das ist die einzig mögliche Antwort wahrscheinlich. Okay, gut. Hast du an Heiligabend dieses Lied gesungen? Das sind übrigens die KollegInnen von der SWR Big Band. Hast du es gesungen?
Ich habe es nicht gesungen, weil man immer zu hoch anfängt. Und wenn man dann zum hohen Ton kommt, kriegt man den nicht mehr.
Das heißt, du hast es auch nicht gewagt, das schon in der Adventszeit zu singen.
Nein.
Denn, wie ich kürzlich lernte, in einem Gespräch mit Bekannten, Grüße gehen raus an Heike und Verena, das ist verboten sozusagen. Ach. Also nicht verboten wie Tanzverbot von der Staatsgewalt, aber Stille Nacht, Heilige Nacht darf man nur an Heiligabend singen. Und es gibt tatsächlich einen Verein in Österreich, der heißt bezeichnenderweise Stille Nacht Gesellschaft. Und die plädieren dafür, dass das vor Heiligabend wirklich nicht gesungen werden soll.
Man zündet ja auch nicht vorher alle vier Kerzen an. Das geht nicht.
Nee. Also die vier Kerzen sind Advent, ne? Also
ja, genau, aber
Advent.
Das ist ja genauso restriktiv geredet. Du kannst ja nicht am ersten Advent vier Kerzen anmachen. Genauso singst du nicht Stille Nacht vor der Stillen Nacht.
Du findest das total logisch. Ich bin aus allen Wolken gefallen, habe kurz gedacht, das ist ein Hoax.
Also dass es dafür eine Gesellschaft gibt, die sich nur, also ich finde, der Zweck einer Gesellschaft sollte schon etwas größer sein als nur ein einziges winziges Thema.
Ist
ne?
Der.
Ist er? Okay.
Also sie kümmern sich um alles, was irgendwie mit diesem Lied und dem Komponisten und dem Texter und der Forschung dazu und den Versionen
ich
und
dachte, das wäre.
Also nein. Also deren Vergleich war, gut, dass mit den vier Kerzen, darauf bin ich gar nicht gekommen, deren Vergleich war, man singt ja auch nicht vor dem eigentlichen Geburtstag jemandem ein Geburtstagslied.
Eben.
So.
Das ist hier ja alles genau geregelt.
Auf jeden Fall. Ja, das Argument, was ich nicht ganz nachvollziehen konnte, war, das ergreifende heilige Lied würde sich ja auch abnutzen, wenn es den ganzen Advent durchnudelt. Also da muss ich sagen, dann sind aber alle Weihnachtslieder durch und auch alle Lieder, die mir sonst gefallen und die ich deswegen häufig höre.
Mit der Argumentation wären die alle durch, ja.
Ja.
Da gehe ich nicht mit.
Ja, ich auch nicht. Aber ich glaube, ich werde ab sofort das nicht mehr hören können, ohne daran zu denken, auf jeden Fall. Was hast du sonst so dabei?
Ich bin ja der Titan der Topologie und habe deswegen ein Mathe-Thema mitgebracht.
Oh.
Es gibt eine besondere Formel, die gefunden wurde, das ist jetzt Philosophie, das können sich andere da den Kopf einschlagen, ob das entdeckt wurde oder erfunden wurde. Jedenfalls eine Formel, wie Gegenstände zerbrechen. Und wir haben uns überlegt, das passt auch ganz gut hier zur weihnachtlichen Stimmung hier bei Fakt ab. Wenn ein Geschenk runterfällt, die schöne Vase.
Die Christbaumkugel, die Katze, die Christbaumkugel abräumt. Ja, okay.
Genau.
Okay, ich habe gleich noch ein bisschen mehr zu Musik. Nicht speziell unbedingt Weihnachtsmusik, aber man kann es an Weihnachten benutzen.
Heute gibt es hier für euch alles Mögliche für Weihnachten und Wissenschaft. Eine schöne Alliteration übrigens. Ich habe eine Studie dabei. Ich sag mal jetzt, ohne zu wissen, wie gut deine sind, das ist die Schrottstudie der Woche. Als hätten wir in der Wissenschaft
du hängst hoch.
Durch KI nicht schon genug Probleme. Es geht darum, wer kann eigentlich Weihnachtsmann werden?
Hä? Dazu gibt es eine Studie.
Dazu
wir reden nicht von einer Umfrage? Okay, ja, ich höre.
Es ist in einem Paper erschienen und ein Teil davon ist auch eine Umfrage, aber der Reihenfolge nach. Es geht darum, wer kann Weihnachtsmann werden und es dreht sich um die Frage, wie stellen wir uns eigentlich den Weihnachtsmann vor? Also für mich ist es immer schon gewesen, eine 18-jährige Kenianerin im Rollstuhl. Wie stellst du dir den Weihnachtsmann vor?
Du hast jetzt so vorgelegt, aber also.
Nein, natürlich hat man auch das Bild von einem dicken,
jetzt,
weißen.
Ja, aber reden wir jetzt von einem echten, ne? Weihnachtsmann? Oder, also, weil du sagst, wer kann Weihnachtsmann sein? Reden wir jetzt von dem echten Weihnachtsmann, an den manche glauben oder nicht? Oder reden wir davon, wer sich als Weihnachtsmensch-Mann-Dings verkleiden kann? Ich komme nicht mehr.
Das hängt ja zusammen. Genau darum geht's. Das wurde jetzt ernsthaft erforscht.
Ja, gut.
WissenschaftlerInnen von der Oregon State University, von der University of Tennessee und von der Northern Illinois University
hatten nichts zu tun.
Die haben, halte ich fest, 50 Interviews mit Weihnachtsmännern geführt. Also mit Leuten, die beruflich in diese Rolle schlüpfen.
Beruflich.
Oder aus Berufung. Das kann ich jetzt nicht differenzieren. Und sie haben außerdem eine Weihnachtsmann-Umfrage gemacht und 850 Antworten erhalten, um rauszufinden, wer kann das eigentlich sein? Wer kann in diese Rolle schlüpfen?
Oh.
Ja, genau. Das habe ich auch gedacht. Es wird aber immer besser. Das Ergebnis ist, professionelle Weihnachtsmänner lassen sich in drei Gruppen einteilen. Gruppe 1. Prototypische Weihnachtsmänner, die also in etwa so aussehen und auch die inneren Eigenschaften aufweisen, die man gemeinhin dem Weihnachtsmann zuschreibt. Gruppe 2. Die semi-prototypischen Weihnachtsmänner, die einige Eigenschaften aufweisen, aber nicht alle.
Lass mich raten. Es ist, also, ich weiß, ich lehne mich weit aus dem Fenster, aber vielleicht ist die dritte Gruppe die Personen, die überhaupt nicht dem Klischee vom Weihnachtsmann entsprechen.
Genau.
Wahnsinn. Ja.
Und jede Gruppe von Weihnachtsmännern hat berichtet, wie ihre Erfahrungen als Weihnachtsmann sind. So, typische Weihnachtsmänner sind eben oft ältere weiße Männer mit Bart und rundem Bauch.
Bart.
Und sie fühlen sich ihrer Berufung sehr verbunden und sie leben ihre Weihnachtsmann-Identität das ganze Jahr über aus.
So. Und da wüsste ich jetzt gerne, wie das konkret gemeint ist. So im Hochsommer mit diesem Kostüm oder verschenken die einfach, latschen die einfach random an irgendeinem Tag im Herbst in irgendein Wohnzimmer von jemandem und setzen sich kleine Kinder auf den Schoß, also ich weiß nicht.
Beim Einkaufen, beim Toiletteputzen, in der Sauna. Hohoho, ich komme. Keine Ahnung.
Okay.
Ich bin kein Weihnachtsmann, ich habe an der Studie nicht teilgenommen. Die halbprototypischen Weihnachtsmänner, bei denen es ja Unterschiede gibt zwischen ihren persönlichen Merkmalen und der Rolle des Weihnachtsmanns, die finden Wege, diese Unterschiede zu überbrücken.
Nein.
Also zum Beispiel ein dünner Weihnachtsmann, der also keinen dicken, runden Bauch hat, der hat den Kindern gesagt, ja, schaut her, der Weihnachtsmann lebt jetzt gesund.
Ach so, ich dachte, der hat sich einfach ein Kissen unter das Shirt, also ich meine.
Und ein Weihnachtsmann mit Cochlea-Implantat hat gesagt, das ist ein spezielles Mikrofon, damit kann ich die Elfen am Nordpol hören. Das geht, hätte ich nicht gedacht.
Enhanced Weihnachtsmann.
Ja.
Sorry, Gott. Ja, okay. Naja, gut, aber es ist ja nicht schlecht. Es
nee.
Ist immer eine gute Erklärung für Kinder.
Und jetzt kommt die interessante Gruppe, die nicht prototypischen Weihnachtsmänner. Jetzt gibt es ein paar Beispiele.
Ich würde mich darunter mal fassen.
Ja, zum Beispiel Frau steht hier, zum Beispiel orthodoxer Jude, zum Beispiel Person of Color. Und jetzt kommt's. Diese Menschen, die sehen sich tendenziell das ganze Jahr über stark als Weihnachtsmann und sie fühlen sich zu der Rolle berufen. Ja, warum denn auch nicht?
Ja, eben. Was für eine Wahnsinnsüberraschung. Also,
Ja. Einige berichten auch von Ablehnung. Die sagen, ich möchte keinen Weihnachtsmann of Color haben.
Ja, gut.
Oder einer hat gesagt, ich habe jetzt eine Behinderung und musste mit meinem Elektromobil an so einer Weihnachtsparade mitfahren. Und ich denke die ganze Zeit, ja und?
Ja, genau.
So, wo kommt der Punkt? Wo kommt die Erkenntnis? Und die Erkenntnis, die kommt. Die Anwendung dieser Studie, die Autoren sagen, habe ich in einer Meldung gelesen zur Studie, Menschen, die sich zu einer bestimmten Rolle berufen fühlen, zum Beispiel Lehrberuf oder in der Krankenpflege, die können in der Rolle erfolgreich sein, auch wenn sie nicht die typischen gesellschaftlichen Anforderungen erfüllen.
No shit, Sherlock.
Also Fazit ist, man kann alles, wenn man es will. Zum Beispiel kann man ja auch eine Demokratie zur Autokratie umbauen. Das geht,
will,
sehen wir gerade.
Wenn man ein alter weißer Mann
da
ist.
Da braucht man keine Weihnachtsmannstudie, um das zu belegen. Übrigens, apropos Studie, du hast ja gerade gefragt, ist das eine Studie? Diese sogenannte Studie, die krankt ja ganz heftig am Survival Bias. Sagt dir der was?
Hilf mir nochmal auf die Sprünge.
Es wurden nur Personen befragt,
ach so, die schon erfolgreich Weihnachtsmänner
geworden sind.
Ja, okay.
Ja.
Ja.
Oh, also wir wissen nicht, was all die Leute, die gerne Weihnachtsmann werden wollen, es aber nicht geschafft haben, was die für Hürden hatten.
Oh, das wäre aber eine süße Studie, wenn man sagen würde, wir suchen Versuchspersonen, die versucht haben, Weihnachtsmann zu werden und es hat aus irgendeinem Grund nicht geklappt. Und jetzt versuchen wir, die Gründe rauszufinden.
Ich lese ja sehr viele Studien und ich helfe auch Leuten öfter mal damit, ihr Studiendesign aufzusetzen. Ich stelle mir die Rekrutierung recht schwierig vor. In so einer durchschnittlichen, billigen Bachelorarbeit steht ja immer, ich rekrutiere auf LinkedIn und da finde ich schon eine breite Basis an Leuten.
Ja, ja.
Weißt du was, ich mache das einfach mal. Obwohl, nee, dann nachher melden sich dann wirklich Leute. Wenn ich jetzt bei LinkedIn reinschreibe, ich suche für eine Studie Leute, die gern Weihnachtsmann geworden wären.
Ja, dann melden sich 5 Leute und dann kannst du sagen, tut mir leid, die Stichprobe ist zu klein, ich kann die Studie nicht durchführen. Oder dein nächster Karriereweg, Ineas. Deine zweite Dissertation in, ich weiß nicht, Marketing oder Wirtschaftspsychologie.
Ja.
Okay.
Man kennt das ja, diesen Survival Bias aus der akademischen Welt tatsächlich, egal in welchem Fach. Wenn man am Scheideweg steht, am Ende der Promotion und sich fragt, was mache ich jetzt damit? Suche ich mir einen normalen Beruf oder versuche ich eine Professur zu bekommen? Dann fragst du die ProfessorInnen, wie wird man denn Professor, Professorin?
Ja gut.
Und die sagen in der Regel, dranbleiben, nicht verzagen.
Aber
dann denke ich, ja, das ist halt jetzt geklappt. Aber auch nur... Bei denen hat es halt geklappt, ja. Ich habe übrigens beim Lesen einen sehr schönen Verleser gehabt. Ich habe gelesen zwischendurch, und das sagt eigentlich schon alles darüber aus, ich habe gelesen, die Studie wurde gemacht am College of Bullshit. Es war aber das College of Business. Mein Gehirn wollte mir was sagen. Frohe Weihnachten.
Nachdem ich jetzt eben schon über Weihnachtslieder geredet habe, habe ich tatsächlich noch ein Musikthema dabei. Was schätzt du, wie viel Musik hörst du, sagen wir mal die Woche? Also wie viel Zeit verbringst du damit? Mit Musik hören. Also nicht jetzt nicht da sitzen und dich voll drauf konzentrieren, sondern
da läuft irgendwie noch nebenher. Musik so nebenher.
Ja,
ich würde sagen,
genau.
10 Stunden die Woche.
Hm. Warum ich frage, australische Forschende haben Daten von knapp 11.000 Menschen ausgewertet und es ging darum, einen Zusammenhang zu finden zwischen wie viel Musik hören diese Menschen und wie hoch ist ihr Demenzrisiko. So. Ausgewertet wurden Menschen über 70, also du und ich sind noch nicht in der Stichprobe. Vielleicht darf ich an dieser Stelle kurz Sina einspielen. So passiert live in Bochum.
33.000 Erwachsene haben die sich angeguckt, die Daten. Alles Erwachsene zwischen 40 und 79, also wir sind jetzt in den älteren, also 40 ist noch nicht alt.
Unverschämtheit.
Tja, gut, aber bei diesen Menschen waren es jetzt, ich hoffe, ich beleidige niemanden, wenn ich sage ältere Semester über 70, da war die Beobachtung, wer regelmäßig Musik hört, hatte ein geringeres Demenzrisiko innerhalb der nächsten 3 Jahre. Wer sogar selbst Musik macht, also ein Instrument spielt, auch. Und auch das Risiko, allgemein kognitiv eingeschränkt zu sein, war geringer. Also bessere episodische Erinnerungen, ne, so rekapitulieren, was habe ich eigentlich heute gemacht, was habe ich gestern gemacht, was habe ich letzte Woche gemacht. Aber... Und das finde ich schon wieder eine sehr starke Einschränkung. Den messbaren Effekt, den gab es nur, also den klaren messbaren Effekt, den gab es nur bei Menschen mit höherem Bildungsgrad. Und ich glaube, da sind wir schon wieder bei der Krux, was ist die Henne und was ist das Ei und welches Ei eigentlich? Ne? Denn dass eine längere Ausbildung, also eine längere Ausbildungszeit, eine höhere akademische Bildung mit höherer geistiger Fitness im Alter korreliert, das wissen wir schon. Genauso wie sehr viele andere Sachen, zum Beispiel regelmäßige Bewegung, manche Nährstoffe, Fremdsprache sprechen, Sozialkontakte, neues Hobby lernen. Also im Prinzip gibt es für alles, wo man sagt, es erhöht die geistige Flexibilität, Hinweise, dass das gut für die kognitive Leistung im Alter ist und manchmal sogar Demenzerkrankungen vorbeugt. Jo.
Also, haben Sie also nur Leute untersucht, nur AkademikerInnen untersucht? Oder?
Nee, Sie haben das schon aufgeschlüsselt. Leute mit höherem Bildungsabschluss, mit längerem akademischem Bildungsweg, bei denen war dieser Zusammenhang eindeutig. Das ist ja auch erstmal nur eine Korrelation, ne? Also ist ja noch kein Kausalzusammenhang. Und bei denen im Mittelfeld war es tatsächlich so, dass die mal so und mal so ausgefallen sind. Also da war es einfach nicht so eindeutig. So.
Aber Sie haben es schon irgendwie rausgedröselt, dass die erklärende Variable nicht die akademische Bildung ist.
Genau. Aber
also kurzum, Musik hören.
Es kann ja auch sein.
Schaden tut es jedenfalls nicht.
Ja, eigentlich schon. Also ich meine, andererseits kann es ja auch andersrum sein. Ne? Wenn ich kognitiv fit bin, dann höre ich eher Musik oder spiele ein Instrument. Wobei, bei diesen Studien, ne, wo es gemeint, ja, wenn man ein Instrument spielt, wenn man Musik macht, so, da wird immer das Singen ausgespart. Es geht immer nur darum, dass die Leute ein Instrument spielen, ja. Ich verstehe nicht, warum. Wer singt, macht doch auch Musik. Ich fühle mich da immer ausgeschlossen.
Meine Stimme ist ein Instrument. Ich beherrsche, ist relativ schlecht.
Ja, und leider kann ich dir jetzt auch nicht sagen, wie viele Stunden pro Tag, Woche, Monat du hören musst. Denn die Leute wurden nur gefragt, ob sie ständig, manchmal, selten oder nie Musik hören. Und das kann jetzt auch wirklich eine sehr individuelle Einschätzung sein. Also ich bin etwas frustriert von dieser Studie, muss man sagen. Man könnte
ausgerechnet
aber,
zu Weihnachten.
Ja.
Haben wir schon zwei Studien, wo man denkt, hätte ich vielleicht etwas anders gemacht. Ne?
Aber ich versuche ja immer zu überlegen, wie könnte man denn weitermachen. So, und ich finde,
nochmal neu von vorne und richtig.
Weiterforschen könnte man bei freiwilligem und unfreiwilligem Musik hören. So, nimm mal an, du arbeitest auf dem Weihnachtsmarkt.
Ja.
Dann stehst du da den ganzen Tag in deinem Stand und aus 3 Lautsprechern in deiner Hörweite kommen unterschiedliche Weihnachtslieder den ganzen Tag in Schleife. So.
Stell dir vor, du arbeitest im Supermarkt und musst den ganzen Tag Einkaufsradio hören. Noch schlimmer.
Richtig. Oder in so einem Klamottenladen. Also es ist mit einer der Gründe, weshalb ich es hasse, in Bekleidungsgeschäfte zu betreten, weil da immer die ganze Zeit so nervige Musik läuft.
Stell dir vor, du arbeitest beim Radio oder im Podcast, beim SWR.
Oh, schrecklich.
Oh mein Gott.
Nee, oh.
Dann doch lieber einkaufen.
Ja, dann gibt es zum Glück diese Podcasts, die nur Gelaber sind, da gibt es dann keine Musik. Aber, oder jetzt, ne, an Weihnachten. Du hast kleine Kinder in der Familie und den ganzen Advent läuft in der Weihnachtsbäckerei. Genau. Oder an den Feiertagen hochmotivierte Blockflötenartisten führen das Gesamtrepertoire der Grundschule Klasse 3b unterm Tannenbaum auf. Also, ist jetzt keine Studie, aber anekdotisch würde ich jetzt mal sagen, dass mich das kognitiv eher beeinträchtigt.
Wäre auch mal ein spannendes Thema, tatsächlich. Kindermusik oder passive Beschallung. Gibt es nicht auch das, relativ sicher, das gibt es, dass man schlechter einparkt, wenn das Radio läuft? So?
Ich weiß nicht, ob es dazu wirklich Untersuchungen gibt, aber es gibt ja dieses Phänomen, dass viele Leute das Radio leise drehen, wenn sie einparken, weil sie sich dann besser konzentrieren können. Ne? Ja. Aber was wir vielleicht zusammenfassend sagen können, ist, wenn ihr gerne Musik hört und Musik macht, dann wird es euch ziemlich sicher nicht schaden. So. Also vielleicht heute Abend doch nochmal die Blockflöte raus.
Dem Publikum vielleicht, aber für euch ist es super. Eine neue mathematische Studie zeigt, wenn etwas kaputt geht, dann zerbricht es nach einem universellen Muster. Porzellan, Christbaumkugeln, Zeug halt. Das alles zerbricht auf ähnliche Weise und diese Weise wurde jetzt entschlüsselt. Es wurde sozusagen die Weltformel gefunden. Bitte? Zumindest die Weltformel für kaputtgehen.
Bitte sag mir, dass sich da jemand einfach wochenlang ins Labor gestellt und Tassen runtergeschmissen hat.
Tatsächlich kann ich das nicht verneinen. Also wir wussten ja schon immer, dass wenn so ein Glas runterfällt, das zerbricht ja nie einfach nur in 2 Teile. Das sind ja immer 4000 Scherben, wow, wo man noch Jahre später einen unterm Küchenschrank findet. Und das scheint ein Naturgesetz zu sein.
Nur unterm Küchenschrank?
Sein.
Ich dachte in der Fußsohle.
Auch, ja.
Okay.
Ein französischer Wissenschaftler der Universität Aix-Marseille hat das in der Fachzeitschrift Physical Review Letters beschrieben. Und zwar hat er sich überlegt, man kann sich angucken, wie etwas in Bruchstücke zerspringt. Aber das mache ich jetzt nicht. Keine Ahnung, vielleicht ist es ihm zu schwierig gewesen. Ich gucke mir die fertigen Bruchstücke an und frage mich, welche Größen von diesen Bruchstücken sind jetzt statistisch wie wahrscheinlich? Oder besser gesagt, welche Größenverteilung ist am wahrscheinlichsten, wenn ich möglichst wenig physikalische Einschränkungen voraussetze? Also erstmal hat er eine Theoriearbeit gemacht. Er hat sich also so ein Modell genommen, Annahme, Dinge fragmentieren, heißt das da. Das ist jetzt die Annahme, maximal zufällig, sodass die Unordnung maximiert wird. Mhm. Man hat auch noch so ein paar Einschränkungen mit eingerechnet, ja. Was noch, ne, also Randbedingungen. Und dann ist er auf eine einfache, relativ simple mathematische Formel gekommen, die angibt, wie die Größe der Bruchstücke verteilt ist. Also wie viele Scherben sind groß, wie viele sind klein, wie viele sind mittel. Und das ist schon cool, weil in Festkörpern verzweigen sich Risse und vereinigen sich und stoppen und manche gehen durch und Flüssigkeiten, die dehnen sich aus und reißen irgendwie ab, sehr komplex alles. Und obwohl es dieses Chaos gibt, gilt eine einfache Formel für das, was am Ende rauskommt. Und jetzt hat er tatsächlich das empirisch untermauert. Er hat Daten genommen von kaputtem Zeug, was er so hatte. Zum Beispiel Glas, Spaghetti,
Spaghetti?
Tropfen.
Ach so, nicht gekochte Spaghetti.
Gasblasen, Mikroplastik, Seife und sogar Werkzeuge aus der Steinzeit. Und es passt alles. Passt alles auf seine Formel.
Oh.
Und noch mehr. Er hat ein altes Experiment rausgekramt, was er selber mal gemacht hat, mit seinen Töchtern, als die noch klein waren. Da hat er nämlich gesagt, Kinder, lass uns mal, pädagogisch so etwas fragwürdig, lass uns mal schwere Gegenstände nehmen und hier auf kleine Zuckerwürfel drauffallen lassen und gucken wir mal, wie die kaputt gehen.
Aber Zuckerwürfel bestehen ja schon aus kleinen zusammengeklebten Kristallen, oder?
Ja.
Aber okay, aber da egal. Ist es dann auch so wie bei irgendwas, was bei Porzellan oder so.
Genau.
Und das heißt, könnte man das dann auch umdrehen, frage ich mich dann sofort. Also wenn mir jetzt was runtergefallen ist und ich denke, scheiße, habe ich jetzt alle Scherben erwischt beim Aufkehren, könnte ich dann quasi aus der Verteilung, ne, also aus der Summe der Teile, die ich da auf meiner Kehrschaufel habe, erkennen, ah, da fehlt mir aber noch was und zwar eher so ein paar kleine oder eher so ein, also ich meine, gut, wenn ein großes Stück fehlt, dann merke ich das wahrscheinlich, aber könnte ich das daraus erkennen und dann ableiten, ich muss nochmal suchen?
Ja, natürlich. Genau, sehr gute Anwendung. Also du hast ja dann die Verteilung, du weißt ja, wie viele große Scherben, wie viele kleine Scherben. Und ja. Wenn dann müsstest
muss
du
halt
nur
erfassen, ne?
Nur erfassen. Geht zwar heutzutage auch per Computer, aber du könntest dich auch hinsetzen und Stunden, anstelle kurz zu suchen, könntest du stundenlang Scherben zählen und vermessen. Ja.
Es soll ja Leute geben, die gerne puzzeln. Also
ja.
Ich hörte davon.
Es gilt ja auch für Flüssigkeiten. Das finde ich interessant, also für Tröpfchen.
Wie die zerplatzen, oder was?
Ja, wie die so in kleinere. Das Ganze gilt nicht, wenn es regelmäßig abläuft. Also wenn du einen schönen laminaren Strahl hast und der verwandelt sich jetzt in viele, viele kleine Tröpfchen, die alle gleich groß sind. Wenn er sich in Töpfchen verwandeln würde, das wäre komisch. In Tröpfchen, das gilt nicht. Es muss schon irgendwie so eine Portion Zufall mit dabei sein. Es muss also ein ganz zufälliger Prozess sein. Aber er gilt auch für Flüssigkeiten. Das heißt, diese Formel gilt nicht nur für zerbrochene Gegenstände, sondern auch für erbrochene Gegenstände.
Na toll. Ich hab gerade gedacht, wenn mir die volle Kaffeetasse runterfällt, gilt es auch. Nicht nur, wenn mir die leere. Aber nein, danke, Elias. Danke.
Für die Feiertage. Guten Appetit.
Okay, wir lassen das mal jetzt, dieses Bild mal kurz hinter uns. Ich habe jetzt nämlich noch mal was zum Essen. Irgendwie bin ich,
das passt.
Sorry, irgendwie bin ich diese Woche bei der geistigen Gesundheit im Alter hängen geblieben. Bitte keine Rückschlüsse.
An Weihnachten ist das, glaube ich, normal, dass man das in Frage stellt.
Auch jetzt die geistige Gesundheit. Naja, gut. Also Grüße gehen raus an Julia, unsere Kulinarik-Expertin. Käse schützt auch vor Demenz, war die Schlagzeile. Und ich so, ha, ha, ha. Ich liebe Käse in vielen Sorten und Darreichungsformen und dachte dann, gut, dieses Studienergebnis ist natürlich Wasser auf meinen Mühlen, Käse in meinem Fondue. Forschende aus Japan haben auch hier ältere Menschen untersucht, diesmal über 65-Jährige, ungefähr 8000 Personen, also deren Daten hatten sie. Und auch hier mit dem Abstand von 3 Jahren, irgendwie scheint das so ein Ding zu sein, zwischen okay, wie ist der Jetzt-Zustand und was machen sie alles so? Und dann 3 Jahre später zu gucken, sind die Leute jetzt dement geworden oder nicht? Gut. In
Wenn du
Fall
so ein altes, älteres Sample hast, dann sind 3 Jahre auch schon viel. Ja? Also zu sagen, so liebe,
musst du nicht mit 10 Jahren anfangen.
Liebe 70-Jährige, wir treffen uns in 20 Jahren wieder und ich guck mal, was aus euch geworden ist, würde ich jetzt statistisch auch nicht empfehlen.
Ja, das stimmt.
Außerdem willst du auch fertig werden mit deiner Doktorarbeit. Heißt, ich gucke in 3 Jahren nochmal, doch ein guter Horizont.
Sehr gut. Ja, also diesmal war es die Frage, essen Sie regelmäßig Käse und haben die Leute jetzt eine Demenzerkrankung? Da bin ich methodisch schon wieder so ein bisschen tut schon wieder so ein bisschen weh, ne? Also regelmäßig hieß in diesem Fall mindestens einmal die Woche. Ich sag mal, da ist noch eine gewisse Varianz zwischen nur montags zum Abendbrot und dreimal täglich zwei Esslöffel. Und außerdem habe ich immer meinen Notfallharzer in der Handtasche. Naja, gut. Okay. Also, wer die Frage, essen Sie regelmäßig Käse mindestens einmal die Woche, mit Ja beantwortete, hatte ein 24% geringeres Risiko, an Demenz zu erkranken innerhalb der nächsten 3 Jahre. So. Und hier wurden dann auch noch andere Variablen rausgerechnet, sozioökonomischer Hintergrund, restliche Gesundheit, Geschlecht und so weiter.
Okay, gut.
Aber das Wichtigste, woran hat es denn gelegen?
Ja, gut, woran hat es gelegen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran hat es gelegen? Da fragt man sich nachher natürlich immer, woran es gelegen hat. Ich sage immer, woran es gelegen hat, weiß ich immer. Woran hat es gelegen? Na gut, ich sage mal so, woran hat es gelegen? Da sagt man nachher natürlich immer, fragt man sich, woran hat es gelegen? Und fragt man sich immer, woran es gelegen hat.
Also, woran hat es gelegen? Kann man mal wieder nicht sagen. Es ist ja nur eine Beobachtung. Und im Verdacht stehen Proteine, essentielle Aminosäuren, fettlösliche Vitamine, es ist fermentiert. Möb. So. Da geht doch noch was. Ich möchte eine experimentelle Studie. Ich möchte eine Studie, bei der ProbandInnen mindestens 1 Jahr lang unter kontrollierten Bedingungen 3 Portionen Käse pro Tag essen müssen. Aufgeteilt in die Gruppen junger Gouda, Frischkäse, Cheddar, Gruyère, Gorgonzola mindestens. So.
Na, ob das durch die Ethikkommission geht?
Ich stelle mich wie immer selbstlos zur Verfügung als Studienteilnehmerin.
N gleich 1 haben wir schon mal.
Die Kontrollgruppe kriegt nur Fleischwurst. So, da finden wir auch welche. Oh Mann.
Ja, also gut, wenn sich andere Leute irgendwie 60 Tage beim DLR in Schräglage ins Bett legen, dann kann man auch mal ein paar Wochen lang Fleischwurst essen.
Oder Käse.
Ich habe jetzt an die Kontrollgruppe gedacht. Es ist ja, also, ich weiß gar nicht, in welcher Gruppe ich lieber nicht wäre. Okay, also Käse essen ist gesund, das ist auch was Feines, weil das steht ja bei uns regelmäßig auf dem Speiseplan.
Genau, also wer jetzt noch ein Fondue auspacken möchte, auch am zweiten Weihnachtsfeiertag noch, oder sich denkt, oh, ja gut, jetzt hatten wir an Weihnachten Raclette, Fondue mit dreifach Käse überbacken, dann sollte ich dringend an Silvester auch nochmal.
Ich nehme Käse meine Aussage, auspacken. Also Käse ist gesund, sofort wieder zurück. Das war natürlich mit einem Augenzwinkern, das kann man daraus natürlich nicht ableiten. Und selbst wenn es gegen Demenz schützt, kann es immer noch ungesund
nein,
sein.
Nein, wir bleiben jetzt dabei.
Einseitige Mangelernährung.
Nur noch Käse, genau.
Man weiß jetzt ja auch nicht anhand der Studie, ob das am Käse solo liegt, sondern am Käse vielleicht in Kombination mit irgendwas anderem. Sie haben ja nicht alles rausgerechnet.
Sie
ne?
haben wahrscheinlich nicht sämtliche anderen Lebensmittel, die Leute gegessen haben, rausgerechnet. Nee, ich vermute nicht.
Also würde ich gar nicht den Tipp jetzt geben, Leute, esst viel Käse, weil nachher kommt es nicht auf den Käse an, sondern auf den Käse plus die eine Zigarette oder sowas. Ja, wer weiß, und Körper ist kompliziert.
So ist es. So. Ich finde das ein gutes Schlusswort. Wir sind fürs ganze Jahr durch, Eneas. Die nächste Folge gibt es erst am 2. Januar.
Endlich. Ferien. Weihnachtsferien. Ich wünsche dir schöne Weihnachtsferien, Charlotte. Und euch auch, Leute.
Gleichfalls. Also, falls ihr feiert, schöne Restweihnachten mit viel Käse und Musik. Es kann auf jeden Fall nicht schaden.
Ich wünsche euch keine Rechtsweihnachten.
Rest. Habe ich rechts gesagt? Ach, Mann. Naja, gut. Ich habe noch eine Studie gesehen diese Woche, die sagt, wenn man sich zwischen genügend Schlaf und genügend Bewegung entscheiden muss, aus Zeitgründen, sollte man den Schlaf priorisieren. Also bleibt einfach auf der Couch liegen. Wissenschaft got your back. Tschüss.
Tschüss.
Redaktion Martin Gramlich und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Hey, hier ist nochmal Charlotte. Wir haben jetzt noch einen besonderen Tipp für euch. Toni, Kadi und Lisa vom Bergfreundinnen-Podcast, die haben sich auf ihr bislang kältestes Outdoor-Abenteuer begeben. Mit Ski und Pulka geht's für die drei durch die eisige Wildnis Lapplands. Fernab der Zivilisation, durch Stürme, extreme Kälte und über endlose Weiten bis zum norwegischen Fjord. Entstanden ist eine 3-teilige Doku-Serie, die ihr ab sofort in der ARD-Mediathek findet. Und für noch tiefere Einblicke dreht sich auch im Bergfreundinnen-Podcast zurzeit alles um Kälte, Skandinavien, Equipment-Tipps und exklusive Geschichten direkt von der Expedition. Den Bergfreundinnen-Podcast findet ihr in der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt.